Hallo und herzlich willkommen bei einem Podcast von Sendefertig. Bevor es losgeht, möchte ich Ihnen kurz einen Tipp geben. Sendefertig macht Ihr Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen hörbar, einfach, kompetent und direkt ins Ohr Ihrer Zielgruppe, ohne Streuverlust. Entweder mit einem Werbespot, Patronat oder Ihrem eigenen Business-Podcast. Und Sie merken schon jetzt, die Botschaft kommt direkt und ohne Umwege zu 100% beim Hörer an. Informieren Sie sich gerne über die Möglichkeiten auf www.sendefertig.com. Und jetzt geht's los. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Es ist ja noch gar nicht so viel Zeit vergangen, als wir das letzte Mal gemeinsam hier im Podcast miteinander kommunizieren durften. Ein herzliches Willkommen. Da sind wir wieder. Nächste Ausgabe vom Podcast. Und bei der letzten Ausgabe, da haben wir ja auch über Essen gesprochen. Und da hatten wir ja einen ganz bekannten Star-Koch am Mikrofon, beziehungsweise Michael hatte diesen am Mikrofon. Und ich sage auch an dieser Stelle natürlich herzlich willkommen, Michael Corneli.
Guten Abend zusammen. Hi Schmitty.
Na, wie war es denn beim Essen gewesen? Hast du wenigstens noch ein bisschen mit Franz Schnetz so ein kleines bisschen diniert oder nicht mehr so?
Boah, wir haben da so ein paar Kleinigkeiten, ne, wie das eben so ist, aber natürlich nur im geregelten Maße.
Im geregelten Maße, also ja, mit Maß Bier und überhaupt.
Ne? Boah, ich bin mehr der Weintrinker.
Ne? Also Bier ist ja bei mir nicht. Ich weiß, aber so ein bisschen ist mir schon das Wasser im Mund zusammengelaufen, das muss man schon sagen. Also ihr habt mir sowas von die Nase lang gemacht.
War total schön, das war ein super Gespräch. Wer ihn nicht kennt, Franz Schnitt ist ein ganz humorvoller, ganz angenehmer Mensch, sehr nahbar auch. Und das waren tolle Themen, das hat Spaß gemacht, ja.
Ja, auf jeden Fall. Wer den Podcast noch nicht gehört hat, am besten jetzt nochmal eine Folge zurück, ne? Nach dieser natürlich, das ist ganz klar. Denn heute haben wir natürlich wieder auch einen ganz interessanten Gast und irgendwie haben wir beide mit dem Thema zu tun, mit dem auch unser Gast zu tun hat. Er ist nämlich auf der einen Seite Lektor bei AIDA und auf der anderen Seite Radiomoderator und irgendwie haben wir da alles ein bisschen was gemeinsam. Ich sage herzlich willkommen, schönen guten Abend, Bastian Bender.
Hallo ihr zwei, freut mich sehr. Hallo alle, die zuhören.
Schöne Grüße nach Wuppertal.
Ne? Dankeschön. Ja, schöne Grüße nach Hessen und an den Niederrhein.
Danke dir. Woher wusstest du das jetzt mit dem Niederrhein? Wir haben doch gar nichts gesagt im Vorgespräch. Hast du dich schlau gemacht vorher, ne?
Ich höre euren Podcast. Relativ einfach.
Ich dachte schon, die Journalisten wieder, ne? Ja, die genau. Haben die also. Wahrscheinlich weißt du mehr über Michael als ich.
Ne? Schauen wir mal. Die Nacht ist noch jung.
Bastian, ja. fangen wir mal einfach mit dem Lektor sein an. Wie lange bist du denn schon bei AIDA? Und ich sag mal, wie viele Touren hast du denn schon gemacht?
Seit 2019 und also ich hatte zwei Verträge, sagt man ja quasi, und die gingen dann immer so ein paar Wochen, genau. Also ich habe zum einen, ich war ganz, ganz frisch quasi 2019, habe einmal so diese klassische Mittelmeerroute ab Mallorca gemacht, zu Barcelona und so weiter und habe mich in die Adria sehr verliebt und hatte jetzt geplant, Ende vergangenen Jahres Kapverden und Azoren und hatte, das ist so, da wollte ich immer hin und hatte da auch schon die Vorträge vorbereitet und ja, das ist jetzt vertagt.
Das kennt man, die Vorträge vorzubereiten, Michael, oder? Das ist
Bastian und ich wollen ja ein Buch zusammen verfassen. Vorträge, die wir beinahe fast gehalten hätten. Weil das ist natürlich durch Corona ist da natürlich, sage ich jetzt mal, so viel über die Tischkante gefallen, auch bei mir, dass ich in reichem Maße, ich bin da versorgt, also ich glaube, da können wir einige schöne Erinnerungen austauschen.
Aber Michael, ist das bei dir nicht auch so, dass es so diese Recherche ist, finde ich ja, also das sind ja so 90% des Jobs eigentlich, wenn nicht sogar 95.
Ja, ja.
Ich finde das, also wenn ich so überlege, jetzt vergangener Sommer, als ich da auf dem Balkon saß und immer bis spät in die Nacht noch irgendwas mir zusammengeschrieben und recherchiert habe, das sind sehr schöne Momente, also ich liebe das immer sehr, auch selbst als ich dann wusste, dass die Reise wird jetzt so nicht stattfinden zu dem Moment, ich habe dann trotzdem erstmal weitergemacht, weil ich die Geschichten halt lesen wollte.
Ja, klar, also bin ich vollständig bei dir. Ich habe immer so, ich brauche für einen Vortrag roundabout 14 Arbeitsstunden. So in aller Regel. Kann mal mehr sein, mal weniger. Und da hast du völlig recht, die Vorfreude darauf, das schon durchdringen, die Idee zu haben. Also bei mir ist immer so, dass ich versuche, dass die Reise, ich denke, das ist bei dir ähnlich, eine komplette Reise muss auch ein komplettes Thema ergeben. Das Ganze ist ein Bogen. Also nicht, so, nicht so eine Slideshow, wo dann immer, keine Ahnung, ein Aspekt kommt, das war's. Sondern das Ganze muss am Ende eine Sache abbilden, ein Ding. Und diesen Kreis hinzukriegen, das zu konzipieren, umzusetzen und dann im Prozess, wenn man es gefahren hat oder fährt, zu optimieren, das macht wahnsinnig Spaß.
Ja. Ganz genau so. Machst du auch beim Radio, jetzt kann ich Schmitti quasi, beim Radio gibt es ja Airchecks, machst du das auch mit deinen Vorträgen? Ich gucke mir die danach immer an, das ist immer ganz schlimm, weil ich das gar nicht gerne sehe, aber ich lerne da so viel immer.
Bei mir ist es generell so, das klingt total doof, ich kann es schwer ertragen, mich im Fernsehen, Video, sonst was zu sehen. Das heißt, ich gucke mir das eigentlich nie an. Ich hole mir Feedback von den Leuten und ich weiß ganz gut selber, was ich da getan habe. Ich lese auch nie ab. Ich mache alles komplett auswendig. Also es gibt nichts, was ich ablese. Und ich arbeite auf Musik. Das heißt, ich lege mir normalerweise Tracks drunter, die das, was ich tue, verstärken. Ich gebe ein Beispiel. Ich bereite gerade Griechenland vor und habe einen abgefahrenen englischen Bekannten von mir, der baut Kitarras. Das sind diese Instrumente der Griechen. Und von dem habe ich mir einen Track gezogen, und ich habe jetzt gerade, lerne jetzt gerade einen Teil der Odyssee oder der Ilias auf diesen Track zu sprechen, um über Homer zu reden. Wenn ich dann über die Knossos-Kultur spreche, Mykene, über das minoisch-mykenische Reich. Und dann werde ich ein bisschen, wirklich auf natürlich in deutscher Sprache, aber ein bisschen aus Homer zitieren. Und darunter läuft Originalmusik der Griechen von vor 3000 Jahren. Das ist der Zugangskanal, den ich so wähle dabei. Schmitti kennt das. Wir haben ja zusammen dieses das Hörbuch gemacht, Planlos um den Planeten. Da haben wir so ein bisschen Griechenland drin, ein Kapitel. Und da haben wir schon mal das angearbeitet. Da haben wir schon mal diese Atmospuren drunter gelegt und damit so gearbeitet mit dem Vulkanausbruch auf Santorin, Tyriens, die Vernichtung der minoischen Kultur. Die Dinge kommen dann da rein.
Das ist schon wieder was gelernt.
Ich staune, ja.
Ich komme ja nicht vom Radio, wie ihr beide, sondern ich komme eher von der dramatischen Kunst, also in dem Falle von der Moderation von Reitshows, Stuntshows, Theater und versuche natürlich, das mit einzubringen, die Leute zu bannen. So von der, ich fange immer mit einem Storytelling an, mit einer Geschichte an am Anfang, ziehe die Leute sofort in eine Atmospur hinein und die Wissensvermittlung über die Locations, über das, was man gucken kann. Das kommt dann immer bei mir unterschwellig, subtil, aber so, dass die Leute eigentlich immer wieder kommen wollen, immer wieder dranbleiben und sagen, wow, ich möchte wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig.
Klingt spannend. Ja. So würde ich mal sagen. Ne? Ja. Warst du eigentlich auch schon mal Griechenland, Bastian? Oder noch nicht? Du warst, glaube ich, Adria warst du auf jeden Fall mit der Blue damals, ne?
Genau, also beruflich quasi, also mit AIDA war ich auf Korfu. Privat war ich auch so ein bisschen schon in Griechenland unterwegs. Und das wäre jetzt auch im Spätsommer so, hätte ich so ein bisschen griechische Inseln, wäre ich abgefahren. Auch das ist zurückgelegt, auch später. Aber ich mag Griechenland total gerne, weil ich einfach sehr gern deftig esse. Und das auch in meinen Vorträgen spielt Essen immer eine sehr große Rolle, einfach weil das so ein sehr beliebtes Thema bei mir persönlich ist. Dann habe ich einen Grund, persönlich einfach in der Recherche zu fressen, ja, schlimm zu fressen. Und genau, deswegen ist Griechenland ist da auf meiner Speisekarte weit oben.
Ich finde, das ist eigentlich das Herrliche an der Sache, dass wir Lektoren alle so unterschiedliche Zugangswege haben. Ne? Also dieses Unterschiedlichsein, dieses andere Aspekte rausarbeiten und andere Dinge zu verdeutlichen, das macht die Sache, finde ich, persönlich so spannend. Wir haben ja nun Lektoratsfans auf den Reisen. Und die gehen ja wirklich in jedes Lektorat auch rein und wollen das dann eben sehen. Und natürlich total schön, wenn sie die Reise wiederholen, andere Aspekte aufgemacht bekommen.
Ja, das mag ich auch sehr, wenn du da später quasi an der Seite stehst und dich noch mit Leuten unterhältst. Das ist auch so ein bisschen wie der Regisseur, der kommt und sagt, also ja, der Einstieg war ja gut, die Geschichte da mit dem Petersplatz auch ganz lustig, aber bei dem Öl und dem Knoblauch, da habe ich sie verloren. Das, das genieße ich sehr, wenn du so merkst, das ist, finde ich, der riesige Unterschied zum Radio. Radio ist ja zumindest das Radio, das ich mache, also wo einfach auch viel Musik läuft. Und wo der Moderator eher so das Bindeglied dazwischen ist, das ist ja schon eher ein Nebenbei-Medium für viele. Beim Lektorat merkst du, dass die Leute einfach ganz genau hinhören und auch wirklich da über eine Stunde zum Teil, 45, 60 Minuten so aufmerksam zu bleiben und sich so viele Details zu merken und dann irgendwie Tage später triffst du die irgendwie beim Spaziergang in der Stadt und sie sagen, ja, ja, zu der Sache habe ich eine Frage, können Sie mir da noch irgendwie mal einen Link schicken oder so. Das genieße ich sehr, dass also diese riesige Aufmerksamkeit, dass die Leute wirklich hinhören und dich auch fordern. Ja? Nie einfach sagen, ja, spiele eher, sondern da tolle Gespräche entstehen.
Mhm. Ja? Ich habe in Canterbury erlebt, da habe ich einen Bus begleitet, wir gehen ja auch raus als Lektoren und da war so eigentlich freie Zeit zum Bummeln und die Leute verließen den Bus und ich habe mit dem Guide, Local Guide und Fahrer ein bisschen gequasselt und gehe raus und stehen 20 Leute vom Bus. Und ich sage, nee, ihr müsst da hinten und dann links, können wir mit ihnen gehen. Zack, hast du dann so eine komplette Stadtführung geworden. Und das finde ich eigentlich, ja, das macht Spaß, das ist toll und das ist eigentlich das Schöne an diesem Beruf. Aber Bastian, sag mal ganz kurz, du sagst, du bist Adria gefahren. Mhm. Was waren da so deine Plätze, die dich am meisten fasziniert haben?
Ich bin und ich weiß, also Venedig ist ja so ein Ort, da scheiden sich total die Geister. Und ich bin der größte Venedig-Fan der Welt, glaube ich. Weil du musst durch Venedig laufen, wenn die anderen da gerade nicht rumlaufen. Und wir hatten den riesigen Vorteil auf dieser tollen Adria-Route, dass Venedig ein Overnight war. Das heißt, du konntest da abends, ich bin bei einem Gewitter und dann bei aufziehendem Regen durch Venedig gelaufen, nachts um Mitternacht. Ja. Es gibt, also das war mit einer der schönsten Momente meines Lebens. Oder die Friedhofsinsel da. Absolute Ruhe. Also du kommst vom Markusplatz, wo so viel los ist tagsüber, fährst mit dem Boot, musst einmal umsteigen, fährst da rüber auf die Friedhofsinsel und du hörst nur die Grillen zirpen. Da sind keine Menschen. Und das ist wie eine Filmkulisse. Es ist Wahnsinn. Also diese Mischung in Venedig aus Disney World und auf der anderen Seite, es gibt da auch am Samstagmittag noch die wirklich ruhigen Orte. Ja. Und da gab es einfach, ja, gibt's wunderschöne, wunderschöne Ecken. Deswegen, ich bin in der Tat, ich liebe Venedig total. Ich finde Zara unglaublich schön.
Da bin ich bei dir.
Aber also ich muss sagen, das ist wirklich eine Route, bei der es keinen Hafen gab, bei dem ich nicht unbedingt lange von Bord wollte und auch immer geguckt habe, dass ich möglichst, wenn ich eine Tour gemacht habe, vielleicht später nochmal mich selber abgesetzt habe und nochmal quasi die zweite Tageshälfte nochmal alleine unterwegs war, wenn es möglich war, wenn es jetzt nicht die weit entfernten Sachen waren.
Also Zara ist absolut einer meiner Favoriten. Das ist ja so ein kleines Juwel, das die meisten Menschen noch nicht kennen. Vielleicht begehen wir gerade einen großen Fehler, hier Werbung dafür zu machen. Also ich finde einmal diese Meeresorgel abgefahren.
Ja. Erklär mal, was das ist. Ich glaube, wissen viele gar nicht.
Das wissen die meisten gar nicht. Das ist im Prinzip eine Kunstinstallation am Wasser, am Ufer. Und die Wellen dringen in Röhren ein und spielen faktisch Musik. Lösen dann Töne aus und du sitzt eben auf Treppen und das Ding spielt die ganze Zeit so eine Musik, so eine Mischung aus, keine Ahnung, Pippi Langstrumpf, Takatuka-Land und Neutöner. Bisschen Maurizio Kagel, also es ist sehr abgefahren, was da passiert. Aber wenn dann die Sonne untergeht, man sitzt da und du merkst, die Menschen werden total ruhig. Da sitzen alles Menschen, die reden plötzlich nicht mehr. Das Wasser spielt mit der Orgel eine eigene Sinfonie und dann kannst du in den Ort hineingehen, hast da diesen herrlichen Platz der Fünf Brunnen mit den kleinen Restaurants, wo man was essen kann, ne? Und ein traumhaft schöner Ort, Salat.
Da gibt es eine ziemlich lustige Geschichte. In der Nähe von dieser Meeresorgel ist ein Wohnhaus. Und die Leute, die da gewohnt haben, haben sich total beschwert, dass also da jetzt diese Meeresorgel aufgebaut wird, als die kamen. Weil immer dieses Panflötengetute, da kann man doch nicht schlafen. Dann in die Meeresorgel haben sich Muscheln reingesetzt. Das heißt, das Panflötengetute ist leiser geworden. Und daraufhin haben die sich wieder beschwert und haben gesagt, ey, ihr müsst das reinigen, damit das wieder geht. Ja. Weil wirklich das ist so ein beruhigendes Geräusch, wenn du da sitzt. Absolut. Ich bin der unruhigste Mensch auf der ganzen Welt, aber da werde ich so ruhig und friedlich. Wunderschön. Genau. Und auch, wenn da die Kinder spielen am Wasser und die Leute sitzen da und trinken was, das ist echt toll.
Ja, also Kroatien ist wirklich wunderschön. Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, Zadar, Dubrovnik, Korfu, das sind alles venezianische Festungen.
Genau.
Man reist ja durch die venezianische Geschichte. Und ich finde das so wirklich unglaublich schön, den Leuten die Dimension Venedigs zu erklären, was das bedeutete im späten Mittelalter und dann diese herrlichen Orte zu haben. Ich finde, das ist sehr viel schöner als in Zadar, kann man es kaum auf den Punkt bringen.
genau. Ja, und diese Mischung dieser Reise ist ganz toll. Also ich hoffe sehr, dass ich die bald wieder mache, weil ich wollte auch eigentlich meine Eltern im vergangenen Frühjahr mitnehmen und dann hat das alles leider nicht geklappt, was echt schade ist, weil wir auch so ein bisschen eine persönliche Geschichte zu einigen Orten haben. Und das ist absolut lustigerweise, ich mag eigentlich auch weit entfernte Orte sehr gerne, aber diese Adria-Route, ich hoffe, die mache ich noch zig Jahre lang, weil die liebe ich wirklich sehr.
Da bin ich völlig bei dir. Adria ist wunderschön. Gar keine Frage. Ich meine, Dubrovnik kennt jeder. Das ist ja ein bisschen durch Game of Thrones, sage ich mal. Genau. So ein bisschen, heutzutage, man hat das schöne Wort Overtourism. Auf Kölsch sagt man ein bisschen voll. Aber
das sagt man auch über mich manchmal.
Ich glaube, das sagt man über alle Lektoren. Aber,
der eine mit Wein, der andere mit Bier. Ne?
Genau, ja. Das Problem, was die Leute nicht sehen, ist ja, dass wenn wir an Bord gehen, ist unsere Arbeit eigentlich schon getan.
Genau.
Weil denn die Vorträge sind nur der Vollziehungsstrich auf der mittelalterlichen Urkunde. Mehr nicht. Mhm. Das heißt, die Arbeit ist dann gemacht. Und dann tragen wir noch vor. Aber natürlich, ich achte halt immer darauf, momentan auf der Kanarenroute bin ich gesegnet damit, dass durch das neue Format, das kennt Bastian noch nicht, die sogenannte Hafenlounge, ich jeden Tag zu tun habe. Also die Lektoren sind jetzt neues Konzept. Wir sind jetzt eingebunden in die sogenannte Hafenlounge. Das ist das, was früher mal die Ausflugspräsentation war.
Mhm. Finde ich super. Also ich habe das von dir gehört im Podcast und habe gedacht, ja, okay. Super Idee, weil da kommen so zwei, drei, also eben die Ausflugsthematik, die Entertainment-Thematik und eben das Lektorat, da kommen drei so Themen zusammen, die eigentlich zusammengehören. Und das finde ich eine ganz schlaue und ganz schöne Idee und ich hoffe, ich kann das auch bald machen. Ja.
Also der Ralf Eden ist gerade auf der Perla als Lektor, mit dem ich einen sehr netten Kontakt habe, ein wundervoller Kollege. Mhm. Und von Ralf habe ich da auch schon ein Feedback bekommen, dass der das auch für eine ganz tolle Form hält. Und das Ganze hat eben den Effekt, dass wir sind als Lektoren präsenter. Wir haben noch mehr Slots, was eine ganz gute Werbung ist. Und gerade bei diesen Wochentouren, Adria ist ja auch so eine Wochentour.
Genau.
Da ist das halt gut, mehr Ansprechstelle zu haben. Wenn ich jetzt, ich bin letztes Jahr gefahren zum Beispiel die Route von Singapur nach Australien und zurück.
Boah, ja.
Da eine traumhafte Tour. Mhm. Vor allem für einen Lektor. Du hast permanente Seetage. Manchmal auch Doppelseetage vor dem nächsten Ziel. Und das heißt, du hast wirklich nachher so eine Community, ein paar hundert Leute, die jeden Tag kommen. Oder dann immer zu deinen Lektoraten kommen. Und da baut sich unheimlich was auf. Bei den Wochentouren ist es schwierig. Sehr komplex. Ja, du hast weniger Landgänge.
Ja, du hörst oft so irgendwie am fünften Tag kommen meistens Leute und sagen, ach schade, am ersten Tag haben wir das gar nicht gewusst, dass es das gibt. Genau, das ist echt traurig, weil dann hast du die irgendwie noch ein, zwei Mal, siehst du die Leute. Und auf der anderen Seite fand ich es immer schön, das ist vermutlich ähnlich wie im Theater, sich das Publikum so zu erspielen. Und du merkst irgendwie am ersten Tag, wenn alle auch noch so ein bisschen, die Anreise steckt in den Knochen und alle sind noch so ein bisschen durch. Und dann weißt du, das ist jetzt für alle, müssen wir jetzt mal uns alle ein bisschen zusammenreißen, damit wir ja gemeinsam diese Stunde jetzt schaffen. Und da merkst du aber jeden Tag, wie das Publikum auch mehr wird, weil es sich so rumspricht. Und das finde ich ist besser als umgekehrt.
Ja. Also ich sag genau, die Qualität eines guten Lektors besteht darin, das Theatrium voll zu spielen und nicht leer. Das ist genau die Situation, vor der man da steht. Und was ich das allergrößte Kompliment ist, wenn Menschen hinterher kommen und einen umarmen und sagen, ich habe Geschichte in der Schule so gehasst und hier ist das so geil und so cool. Dann weißt du, ja, genau, so gehört's. Das ist das, was wir tun.
Ich hatte mal einen Vortrag, da kam danach ein Geschichtslehrer, das war, da ging es um den Petersdom. Und das ist also generell Rom, Vatikan ist ja, da ist ja viel Geschichte und ich bin so grundsätzlich mit Zahlen und Namen sehr schlecht, deswegen, also ich brauche immer mal einen Bildschirm, wo ich nochmal mich so ein bisschen entlang hangeln kann, einfach damit ich jetzt nicht doch die ganzen Päpste da durcheinander bringe. Die wechseln ja auch ständig. Und alle 50 Jahre neuer, das ist mir zu viel.
Und, das ist ja auch gemein.
Das ist nicht für mich gemacht. Und da kommt ein Mann auf mich zu und sagt, ich bin Geschichtslehrer. In dem Moment dachte ich, okay, wo kann ich hier? Ist hier irgendwo ein Loch, in das ich kurz springen kann? Satz, der mit ich bin Geschichtslehrer beginnt, geht selten Ende aus. Und ich habe noch was gelernt, hat er gesagt. Ich habe fast geweint.
Ja, das ist, da gibt es immer wieder ulkige Situationen, sage ich einfach mal. Es kam mal ein jüngerer Kollege auf mich zu. Ich war ja Lehrer, das ist ja nicht unbekannt. Und dann kam ein jüngerer Kollege auf mich zu und sagte, ich bin Lehrer und wie kann man Lektor werden? Und ich habe dann zu ihm gesagt, indem sie älter werden. Das war nicht ganz
fair. Ja, gut, ich war 38, also.
Ja, ne? Gut, aber du bist aber schnell gealtert in dem Job.
Ja, genau. Die Sonne.
Nein, ich sage mal so, du musst aber ein bisschen was weggereist haben. Du musst gereist haben und du musst gelebt haben. Du musst auch die ein oder andere Auslandserfahrung gemacht haben. Und du solltest bitte auch ein paar Sprachen beherrschen. So, das ist schon ein bisschen Rüstzeug, was da sein muss. Und dann kann man, und vor allem eins, und das ist das Entscheidende, du musst eine Bühnenpräsenz haben und eine Idee, wie du Menschen bannen kannst. Das hat keinen Sinn, wenn da jemand vorne steht, du kannst unendlich gut sein, toller Universitätsprofessor, aber wenn du langweilig bist, dann verfehlst du bei einer Kreuzfahrt das Ziel der Sache.
Mhm. Ja.
Stimmt. Ich denke, du kommst ja, wenn man so will, von der leichten Unterhaltung als Radiomoderator. Und das ist eigentlich die beste Voraussetzung. Das ist optimal, zu wissen, wie unterhalte ich.
Ja, das Timing, ne? Aber ich glaube, da bist du dann wieder als Bühnenmensch natürlich, hast da viel Erfahrung vorher sammeln können. Und das merkt man dann oft, also jetzt gar nicht nur im Lektorat, bei jedem Vortrag, jetzt alle, die gerade im Homeoffice sind, kennen das. Leute, die sich nicht schlecht fühlen, wenn sie auf der Bühne stehen, haben halt einfach sofort irgendwas, was mir dann als Zuschauer auch Spaß macht. Sobald du merkst, jemand hat da irgendwie eine Unsicherheit und denkt, eigentlich wäre ich jetzt lieber unten bei den anderen, das fühlt sich dann halt für die Zuschauer auch nicht gut an.
Ja, was die meisten unterschätzen, ist die Tatsache, dass deine Stimme ein Instrument ist. Mhm. Das heißt, du im Radio weißt du ganz genau, wie du deine Stimme benutzt. Du weißt genau, was du betonst, wann muss die Stimme hoch, wann muss die runter, Pitch, wann musst du auf Geschwindigkeit gehen, wann nimmst du Tempo raus. Und ein guter Vortrag oder ein gutes Lektorat hat genau das. Das Wissen darum, wann muss ich in meiner Stimme was machen. Und ich finde sogar, wenn ich so ein Lektorat ausarbeite, ich arbeite fast immer zur Musik, also auch beim Ausarbeiten zur Musik. Also ich lasse dabei Musiken laufen. Und wenn der Punkt kommt, an dem ich eine Gänsehaut habe, beim Sprechen, dann weiß ich, yo, jetzt habe ich genau die Bindung und den Übergang, wie ich das Ganze brauche. Das ist so der Trick an der Geschichte. Aber auch die Herausforderung und das Schöne.
Man muss ja dazu sagen, Radiomoderatoren sind ja nicht gleich, ich sag mal, auf der Bühne sehr präsent. Ja, weil die sind eher das gewohnt, wie es momentan ist. Also, dass vielleicht nur 10 Leute im Publikum sind oder so.
Glaubt aber nur der dich noch nie auf der Bühne gesehen hat.
Also es gibt Ausnahmen. Ausnahmen.
Wer Schmitti noch nie auf der Bühne gesehen hat, der muss es einmal im. Das gehört so: Du musst New York gesehen haben, du musst mal auf dem Berggipfel gestanden haben, du musst einen Sonnenaufgang erlebt haben und du musst Schmitti auf der Bühne gesehen haben. Ja,
man stellt sich das ja mal so einfach, man sagt, hey, du bist ja im Radio, du bist ja Moderator, du kannst ja auf der Bühne stehen, du kannst ja alles. Nein, es gibt so viele Radiomoderatoren, und da wird Bastian mir wahrscheinlich auch zustimmen, die können gar nicht auf der Bühne stehen, das geht nicht, weil die vor Publikum gar nicht richtig sprechen können. Die können gar nicht, die kommen gar nicht raus aus sich. Das ist so schwer für die. Und das habe ich selbst bei vielen Schülern gemerkt, die mal Radiomoderatoren oder generell Moderatoren werden wollten. Da gibt es wirklich welche, die können auf der Bühne stehen, die reißen die Bude ab, ja. Und dann gibt es welche, die wollen am liebsten dann im Hintergrund bleiben und ihre Stimme halt eher so präsentieren. Ne? Also die wollen gar nicht die Nähe zu den Menschen, ne?
Es sind halt auch zwei total unterschiedliche Sachen. Ne? Ja. Also ich weiß noch, dass in Thüringen, als ich in Thüringen noch gelebt und gearbeitet habe, da habe ich so die ersten Bühnenmoderationen gemacht, und ich glaube, das war auch echt sehr schlimm für alle anderen, das zu sehen. Und da habe ich mich halt wirklich über mehrere Jahre von Festzelt zu Festzelt gehangelt. Ne? Also irgendwie Feuerwehr wird 1500 Jahre alt und wir feiern das. Mhm. Und da ist das erst gekommen, weil in der Tat Radio ist ja mehr so mit einem Mikroskop arbeiten. Ne? Das ist ja ganz feinteilig und auch ähnlich wie beim Lektorat. Der größte Teil ist ja die Vorbereitung. Der Moment, in dem du dann im Studio bist, ist ja mehr so dann das Finale. Und sonst hätte ich, glaube ich, niemals freiwillig das Lektorat übernommen, angefangen. Ich glaube, da werde ich geweint jeden Tag. Und jetzt mag ich es. Also immer die letzten 15 Minuten vor Beginn, frage ich mich immer, warum machst du das? Du bist voll Idiot. Kauf dir doch einfach eine Kreuzfahrt, mach halt Urlaub. Das ist ja furchtbar. Bin nass geschwitzt jedes Mal, auch durchaus mit so körperlichen Situationen. mein Körper reagiert darauf. Und dann aber, wenn das losgeht, also die nach 5 Sekunden macht das dann plötzlich Spaß.
Und das letzte Lektorat, bevor du wieder absteigst, ist immer das Beste, wo du dir denkst, so, jetzt bin ich drin, jetzt kann ich weiterfahren.
Genau, ja. Ja, und wo du auch, aber das ist wie beim Radio, immer wenn ich aufgehört habe, waren so die letzten 2, 3 Sendungen, die ich gemacht habe, die besten, weil der ganze Druck plötzlich raus ist und du einfach nur machst, wo du Bock drauf hast. Ja. Dabei natürlich so gewisse Standards einhältst, aber du kannst ja nichts mehr, nicht, sollen sie mich halt rausschmeißen, mache ich halt einen Tag weniger. Und das waren immer die Sendungen, bei denen auch Chefs dann kamen und gesagt haben, sensationell, willst du nicht doch noch ein Jahr bleiben?
Naja, du kommst ja auch rum beim Radio, kann man ja jetzt mal ein bisschen umschwenken. Also du bist ja unter der Woche mehr beim WDR zu hören, ne?
Genau.
Bei WDR 4. Und Wochenende, so wie ich, dann im hessischen Bereich, da bist du dann bei HR3.
Genau, wir senden gegeneinander, wir zwei. Ne? Wir schicken uns auch immer Fotos aus dem Studio.
Ja, bei dir gibt es nicht so viel zu sehen, aber...
Genau, jetzt muss ich aber fairerweise sagen, bei HR3, ich bin der Springer, ich bin beim Hessischen, bei der HR3, bin ich eigentlich in der strategischen Abteilung und arbeite eigentlich hinter den Kulissen. Mhm. Und wenn dann aber jemand mal nicht kann oder Urlaubszeit ist, dann springe ich sehr, sehr gerne ein Wochenende. Das ist mal häufiger, jetzt die letzten Wochen war ich sehr viel, jetzt ist der Mai mal ein bisschen ruhiger. Und und mit HR3 ist halt so ein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich später so ein Old Frankfurt Boy. Ich bin ja in Frankfurt geboren und im Umland aufgewachsen, war mein Gebiet. Und einfach bei HR3 im Studio zu stehen, das habe ich immer gehört. Das war Wahnsinn. Und WDR4 ist ja ein ganz anderes Programm, ist ja eher so 60er, 70er, 80er, sehr mit in Nordrhein-Westfalen verwurzelt. Ich habe, Michael, ich habe am Niederrhein auch Verwandte, deswegen habe ich auch mit NRW immer ganz viel zu tun gehabt, habe da oft meine Sommerferien auch verbracht und da pendle ich so zwischen diesen Welten hin und her. Ja,
ja gut, ich sammle so an Bord der Schiffe so die paar Niederrheiner ein, die es in der Besatzung gibt. Ne? Also, ich habe jetzt schon in der Tat echt 2 gefunden, also kann man nicht anders sagen. Also diese Sagenhaft, ne? Und beide aus Kevela, das kommt noch dazu.
Ach, schön. Also,
Wallfahrtsort am Niederrhein, wer ihn nicht kennt, hat alles verpasst.
Und wunderschön.
Kevela ist wunderbar. Es gibt, es gibt eines der besten deutschen Steakhäuser mitten in Kevela, also muss man einfach mal klar so sagen. Aber wie gesagt, die paar Niederrheiner, wir sind da zu dritt an Bord. Bei so 33 Indern und nur 3 Niederrheiner. Gut, da verlieren wir gegen Bombay verlieren wir. Aber ansonsten ist es gut.
Indien ist aber auch ein sehr großes Land. Das muss man jetzt fairerweise mal rechnen. Ja, aber dann kommt das schon hin.
Ja, aber die kommen alle entweder aus Goa oder Bombay. Also ich habe jetzt gelernt, es ist Mumbai. Es gibt also nur 2 Städte in Indien, Mumbai und Goa. Weil woanders kommen die alle nicht her. Das habe ich ja die Kollegen. Aber die sind sehr nett. Also ich muss sagen, ich mag natürlich auch diesen. Ich mag dieses Völkerwirrwarr an Bord und diesen tollen Zusammenhalt. Das macht unendlich Spaß.
Das ist wirklich, also dieser Moment, das ist ja ein Satz, den man auch bei AIDA immer mal hört, wenn so dieses klassische Poolparty, letzter Abend, alle stehen nochmal zusammen, alle auch so ein bisschen, also auch Crew, alle sind irgendwie so ein bisschen berührt, finde ich immer an dem Tag. Und wenn dann so dieser Satz kommt, irgendwie hier arbeiten x Nationalitäten zusammen und zwar in Frieden, ja, das sind Religionen, die sich zum Teil eigentlich nicht so gerne haben, das sind Länder, die in Konflikten stehen und die, natürlich gibt es, wie in jeder Familie, gibt es auch da natürlich mal Ärger, aber ich finde das immer ganz ergreifend, zu sehen, wie gut man doch miteinander klarkommen kann. Und ich finde dieser Spirit, den du auf einem Schiff findest du selten woanders irgendwo.
Oh ja, ich liebe diesen Crew-Bar-Spirit. Also in normalen Zeiten esse ich wahnsinnig gerne in der Crew-Messe und bin auch gerne in der Crew-Bar, weil ich das einfach mag. Auch abends, dann hockt man da zusammen und spielt dann irgend so ein Fußball-Daddel-Spiel an der Playstation da gegeneinander, das ist sagenhaft. Ja. Das sind Dinge, die kann man schwer erzählen, weil man es einfach erleben muss, wenn du dann da runterkommst in so eine Crewbar und dann hast du da unten dann die Jungs, die du tagsüber in der Bar mal gesehen hast, die Filipinos, die kommen dann und quasseln dich an und dann redest du und man trinkt einen und hockt zusammen, macht blödes Zeug. Das ist außerordentlich witzig.
Ich finde, niemand auf diesem Schiff hat ja die Ausbildung Schiff gemacht. Also das sind ja die allerwenigsten, so die nautische Crew zum Beispiel, aber jemand, der jetzt aus dem Gastronomischen, aus dem Hotelbereich kommt, die haben an Land erstmal was anderes gemacht. Ganz viele dabei, die ja ganz andere Berufe vorher hatten. Schmitti, was hast du eigentlich ursprünglich gemacht?
ich habe irgendwann mal Ende der 80er begonnen, eine Ausbildung zu machen als Telekommunikationselektroniker.
So, genau das meine ich.
Ja, aber nur weil die Eltern wollten, du weißt ja, wie es ist, Bub lernen was Gescheites. Und dann bin ich im September 1991 zum Radio gegangen. Tatsächlich, ich habe mein Volontariat angefangen und im November wurde das Ganze dann beendet, weil die haben jemanden für die Nachtsendung gesucht und ich war der Erste. Und somit hatte ich am 17. November 1991 meine erste Radiosendung.
Boah, aber die Nacht ist auch ein hartes Brot, ne? Da weißt du schon mal, schaffst du auch die ganzen Schiffsschichten mit irgendwie 3 Stunden Schlafen mittags und so weiter.
Ich habe 3 Jahre Nachtsendung gemacht, immer 3 Wochen im Monat, also eine Woche frei, 3 Wochen, dann wieder eine Woche frei. Ich fand super, weil du hattest die Wochenenden mehr oder weniger frei gehabt. Am Wochenende hab ich dann Disco-Partys gemacht, da war ich dann beim Feuerwehrfest hier, bei Schlachtfest dort, wo halt der Sender gebucht wurde und es war toll. Also ich konnte mich nicht beklagen, besonders über das Geld damals. Ich meine, heute können wir drüber sprechen, das ist 30 Jahre her. Ich habe damals 110 Mark die Stunde bekommen. Boah. Das war 91. Ja, jetzt überlege mal, was du heute manchmal bei manchen Sendern noch kriegst. Ich meine, gut, bei der ARD ist was anderes, aber bei meinen privaten.
Ja, sagt man immer, aber da muss ich da ganz kurz, also ich lese immer in der Bild und so die ganzen Gehälter, die angeblich irgendwelche öffentlich-rechtlichen Mitarbeitenden bekommen und denke immer, also bei mir kommt das nicht an. Also ich bin halt Bastian, auch nicht Jörg Pilawa.
Bastian, ist es nicht irgendwie psychisch belastend, in ein Mikrofon zu sprechen aus purem Gold?
Schön wäre. Ich bin auch nicht Helene Fischer, ich habe auch kein Glitzermikro. Aber ich habe mal eine Zeit lang auch die MDR Musiknacht für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen moderiert und mir ist immer aufgefallen, dass die Sendung selber, das war immer so ein, also nachts schläft ja so alles ein, das heißt alles wird plötzlich so ruhig und so friedlich. Das war ein bisschen wie Meditation dann in der Tat. Ich habe immer so gemerkt, die erste Nacht, also die erste Schicht am Stück ist immer ein bisschen härter und dann habe ich mich da auch so reingefunden. Aber ich habe gemerkt, tagsüber, also ich war dann tagsüber einfach nicht so gut zu gebrauchen und habe gemerkt, wichtige Entscheidungen kann ich nicht treffen in Wochen, in denen ich die Nacht moderiere, weil ich da zu sehr, also ich sehe da wirklich, kein Witz, ich sehe da nicht mehr klar.
Ja, ja.
Und habe immer so emotional wichtige Entscheidungen, sowas wie, möchte ich umziehen, soll sich privat irgendwas verändern und so. Das habe ich immer extra, habe ich gesagt, okay, jetzt warte mal noch mal eine Woche, bis du wieder ein normaler Mensch bist, weil ich das innerhalb der Nacht, also ich habe da großen Respekt auch vor Leuten, die in der Pflege viel nachts arbeiten und das dann halt wirklich so, ja auch bis zu 10 Tage am Stück machen.
Mhm. Es war ja, also damals, so als ich das gemacht habe, war es ja noch so gewesen, dort saß ein Pförtner in der AKK in Ludwigshafen, der hat um 23 Uhr Feierabend gemacht. Und wenn ich bis 23 Uhr nicht da war, kam ich nicht rein. Ja, das war immer noch so eine Geschichte und dann ich war ja ganz alleine. Also ich war in dem Studio drin mit einem 36-Kanal-Mischpult. Ja, alles analog, ne, mit 8 Cardboards. Weiß ich gar nicht mehr, was es war. Schallplatten, Plattenspieler gab es auch noch, ne, und Kassetten. Und wir hatten wenigstens schon mal DAT-Gerät dort. Das war schon mal etwas. Und ich musste ja die Nachrichten auch noch mitmachen. Das heißt, also wir hatten 50 Meter, also der Gang war 50 Meter lang und das erste Büro, wenn man reinkam, das war sozusagen die Redaktion und da stand noch so ein Ticker draußen, ja, diese alten Ticker und dort kamen dann immer die Nachrichten rein und ich musste dann immer 50 Meter vom Studio bis zu dem Ticker laufen, musste mir die neuesten Nachrichten holen, die dann während der Sendung, also während Musik lief, dann entsprechend radiogerecht umschreiben, weil es war ja meistens für Zeitung, was da von der dpa kam und durfte dann auch immer live die Nachrichten machen. Also es war, ich habe alles gemacht. Ja, und das,
was man aber beim Radio lernt, ist ja die.
Ja, Entschuldige, aber hat dir aber nichts geschadet? Also wenn ich jetzt sehe, wie du an Bord Gas gibst, ja, und dann da irgendwas improvisierst und tust und machst, sagen wir so, das war eine harte Schule, aber die hat sich, glaube ich, ganz gut ausgezahlt bei dir.
Ja, das kam danach eher. Das kam nicht durch die Nachtsendung, das kam durch die Nachtsendung hat man wirklich gelernt, ich sag mal, zu fahren. Also wenn du wirklich alleine bist und ich hatte immer, das hat sich dann irgendwann mal rumgesprochen, immer wenn Mr. Wayne die Maxi-Version lief, wussten die Hörer, dass ich auf Toilette gegangen bin.
4 Minuten 10.
Ja, genau. Ja. Und die hat man immer im Studio gehabt als Card. Also es ging dann immer zack die Card rein, weil wenn es nicht gereicht hätte, die wird ja dann zurückgespult und hätten wir vorne wieder angefangen. Weißt du, also im Notfall wäre das auch funktioniert. Das gab dann irgendwann, also es hat keine 2 Monate gedauert, da, dann hat es dann immer nachts die Anrufe gegeben. Na, war mal gerade wieder auf Toilette. Ja,
genau. Das war bei DJs so im Dorffestzelt ist es dann immer der pure Mega Gigamix, der ist auch irgendwie genau. 8 Minuten lang, glaube ich. Das ist, da kannst du sogar noch ein Schnitzel zwischendurch und ein halbes Bier trinken. Das ist echt gut.
So ist es.
Ganz schlecht sind alle die ganzen Songs aus den 60ern übrigens, weil die sind ja immer nur so 2 Minuten lang, 2,5 Minuten. Das ist nicht geeignet dafür.
Ja, momentan besteht das Problem der DJs an Bord, um den Schlenker hinzukriegen, eher darin, so einen gewissen Mix aufzubauen, der nicht zu dynamisch wird.
Also wäre ja eigentlich ein Radiomoderator da der bessere Mann.
Ich glaube, ihr wärt jetzt beide mit eurer Erfahrung genau die richtigen Leute, ne, weil ist klar, ne, es muss ein bisschen Stimmung sein, die darf aber nicht hochkochen wegen Corona, darf man nicht vergessen. Ne? Mhm. Und diesen Grad, da wärt ihr jetzt beide wahrscheinlich mit euren 8 Minuten Megamix von Heintje genau die richtigen.
Okay, also man kann sagen, Disco Fox zu zweit ja, aber Polonaise nein.
So, mehr oder minder so in der Art und Weise, genau. Angelo Branduardi hat auf Italienreisen momentan feiert der eine Wiederauferstehung.
Also Schlagerparty wäre da nichts mit Polonaise vom Theatrium dann in die Anytime Bar. Das wäre.
Ja, das machst du einmal. Das erste und letzte Mal.
Ja, der Rekord, den ich aufgestellt habe, liegt immer noch bei 621 Personen, die in der Polonaise waren.
Ja, damit wärst du jetzt ganz weit vorne.
Genau, das wären alle, die an Bord wären, oder? Manchmal. Ja, also,
ein paar mehr sind es schon, aber brauchst du auch Zuschauer. Ja,
eben. Ach, wie schön. So, ihr seid übrigens immer noch beim Broadcast. Ihr merkt heute eine ganz illustre Runde. Es ist lustig, es ist informativ. Bastian Bender ist als Gast bei uns. Er ist Lektor, er ist Radiomoderator und er hat auch, und da muss man unbedingt noch drauf zu sprechen kommen, einen eigenen Podcast. Ja. Pendlerglück, sage ich mal nur. Hey, wie ist denn das entstanden? Beziehungsweise Pendlerglück, man kann sich ja vorstellen, du pendelst wahrscheinlich. Ne? Wir haben ja schon drüber gesprochen, du bist bei WDR in Köln, wohnst in Wuppertal, bist aber auch in Frankfurt. Also das hat ja mit Pendeln wahrscheinlich, wie viele Kilometer haust du da runter im Monat?
Ich fahre Zug, deswegen weiß ich, könnte mir meine Bonuspunkte mal sagen. Das sieht man das ja immer ganz gut, die Bahnbonuspunkte. So, Dortmund kommt auch noch dazu, was ja noch weiter weg ist.
So 250 Kilometer kommst du da gut mit hin. Von Wuppertal nach Frankfurt.
Das Ding ist, ich fahre halt grundsätzlich erstmal gerne Zug und habe dann aber gemerkt, dass es doch teilweise sehr belastend ist. Als ich noch in Bremen gearbeitet habe, da war es auch sehr belastend zum Teil, weil die Züge da einfach regelmäßig ausgefallen sind. Und ich habe eine Freundin, die Melanie, die hat eine Bahncard 100. Ich habe die dann irgendwann abgegeben und fahre jetzt mit Sparpreisen. Und wir haben festgestellt, dass unsere Gespräche, die wir so über die Bahn führen, so therapeutische Wirkung haben. Wir stellten fest, irgendwie telefonieren wir so alle 1 bis 2 Wochen mal so eine Stunde und haben dann irgendwann Freunde gesagt, eure Geschichten sind so bizarr, die ihr da an Bord erlebt, dass ihr müsst da mal einen Podcast draus machen. Und das machen wir. Also ich erzähle dann so, wie das war, als ein Fußfetischist mich im Ruheabteil belästigt hat oder wie das war, als ich 7 Stunden zu spät auf der Arbeit angekommen bin und damit meine eigene Sendung im Radio gehört habe oder als ich im ICE auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln war und der Lokführer vorne angefangen hat zu rauchen und eine Frau ins Abteil reinkam und mich böse angeguckt hat und gesagt hat, sie wissen, hier darf man nicht rauchen. Und ich gesagt habe, das war der Lokführer. Und daraufhin hat sie sowas wie ja gesagt, hat den Kopf geschüttelt, ist gegangen und ich meine, ich habe noch das Wort asozial oder so gehört. Solche Geschichten sind es. Melanie hat übrigens mal eine Bahn abgeleckt als kleines Kind. Also solche Geschichten kommen da.
Das klingt spektakulär. Ich meine, ich könnte jetzt mal mein Bombay in Hamburg Erlebnis oder Mumbai in Hamburg Erlebnis beisteuern. Der totale Zusammenbruch, Leute, die fast von den Gleisen gefallen sind, weil die Dinger überfüllt waren, nachdem ein paar Regionalbahnen nicht gekommen waren. Ich bin mit der Bahn wirklich durch und sollte ich irgendwann wieder von Kiel oder Hamburg oder Bremen aus mit dem Schiff gen Norden los jücken, werde ich im Auto dahin fahren, meine Kiste irgendwo abstellen, aber Bahn, nee, danke.
Was? Okay, also ich muss sagen, egal ob In- oder Ausland, ich liebe es, in Italien Zug zu fahren, alle Italiener sagen, das sei die schlimmste Bahn der Welt, die sollen einfach mal deutsche Bahn fahren oder Pendlerglück hören und oder auch Kuala Lumpur, dieser Zug, wo dann steht, dass du nicht die Stinkfrucht, die so nach Kotze riecht. Da gibt es schon tolle Sachen. Und mein Ziel ist, eines Tages will ich Amtrak fahren, dieser amerikanische riesige Zug, in dem man halt auch ganz toll essen und schlafen kann.
Ja. Also wo man viel Landschaft sieht, so wie letztens, als du von Frankfurt nach Hause gefahren bist, ne?
Genau, ja, als die Bambi. Ja, also letztens ein Reh, das im Weg stand und deshalb hielt mein Zug und hat dann irgendwann umgedreht und ist dann eine sehr große Umleitung gefahren. Ich bin anstatt einer Stunde 44, habe ich dann 3 Stunden 44 gebraucht. Und da ist auch in der Zwischenzeit sehr viel passiert. Alles das in der aktuellen Folge.
Genau, das kann man wo hören. Machen, ne?
Ja, genau, wo kann man überall, so wie ihr, überall, wo es Podcasts gibt, Pendlerglück.
Sehr schön. Bastian Bender, Pendlerglück. Das ist der nächste Podcast, den ihr euch anhören dürft, ja? Müsst, wer sagt, ihr dürft.
Müsst, genau. Müsst. Und wenn ihr dann mal wieder fahrt, dann dürft ihr uns auch sehr gerne besuchen. Aber ihr müsst vorher fahren, Bedingungen.
Kann vielleicht passieren, man weiß es nicht. Ne? Wo ich noch kurz darauf hinaus wollte, nach dem Pendlerglück, AIDA bietet ja jetzt auch die Route nach Griechenland an. Und ihr habt ja beide schon so ein kleines bisschen, ich sag mal, vorgearbeitet, weil ihr ja mal geplant wart für diese Route. Was vielleicht interessant wäre, ich sag mal gut, Korfu, Rhodos und so ist jetzt mal nicht das Thema, aber was mich interessieren würde, speziell Volos. Kann jemand was zu Volos sagen? Hat da jemand Stille im Podcast?
Ich schüttel gerade den Kopf, aber das kannst du ja nicht hören. Ich habe ein Volontariat, das ist das.
Die Volos, ja, das hatte ich erst auch gedacht. Volos. Oh, guck mal, das ist ein Strand, das sind alles voller Volos, da kann man was lernen. Also hat noch keiner Informationen darüber gesammelt, oder?
Kann sein, dass ich die habe, aber ich habe Griechenland vor, bestimmt 5 Monaten vorbereitet und ich müsste jetzt in der Tat wieder reingucken. Das ist einfach so. Okay. Momentan ist das durch Kanaren einfach komplett überlagert. Das ist halt nicht so, dass das immer alles komplett vorrätig ist.
Das beruhigt mich dermaßen, dass du das sagst, weil ich habe ja nichts im Kopf. Das ist bei mir wirklich immer nach 24 Stunden ist alles gelöscht und ich muss immer, bevor ich wieder einen Vortrag halte, mir das nochmal alles wieder neu anlesen und hoffe dann auch immer, dass nicht der Laptop doch mal ausgeht, weil ich dann sehr gespannt wäre, was passieren würde. Am Ende beim Radio macht man dann ja auch immer irgendwie weiter. Aber ich denke immer, ohne den Laptop könnte ich das alles nicht.
Also es ist so, ich sag jetzt mal, die so Top-Themen, was weiß ich, Athen, keine Ahnung, die sind immer da, die kannst du ja mal abrufen. Aber wenn, ich sag jetzt einfach mal Seitenbereiche, Dinge, die nicht so gefrontet sind, die muss man sich wirklich immer wieder reinholen. Ich weiß nicht, also bei mir sind es so, ich habe es mal gezählt, ich habe momentan 180 Vorträge vorrätig.
Wahnsinn.
Also 180. Ich weiß nicht, wie es bei Bastian aussieht, wie viel du schon hast in Summe an Einzelvorträgen. Aber du musst
ich auch nicht.
Das sind,
nie gezählt, ja.
Ne, das sind 180 Vorträge. Da ich ein schneller Sprecher bin und relativ viel, ich sag jetzt mal, Powermacher bei der Angelegenheit, brauche ich zwischen 50 und 60 Folien pro Vortrag. Und bin dann dementsprechend, jede Folie ist mit mindestens 10 Informationen hinterlegt. Kannst du also ausrechnen, was das bei 180 Vorträgen insgesamt, bist du da roundabout sowas bei, keine Ahnung, 1000 mal 50.000 Informationen, zwischen 50 und 100.000 Informationen.
So. Ja, und dann passt sich auch immer so ein bisschen dem Publikum an. Ne? Wenn du irgendwie siehst, jetzt auf der Adria-Route ist das Publikum eher mal Ü60 in der Woche, dann mache ich halt weniger Game of Thrones. Also das ist ja, ne, also da guckt man ja auch immer gerade, wer ist der Empfänger.
Also, ja, klar.
180 Vorträge, das wäre genauso wie jetzt mal die Jahrescharts auswendig von 60 bis 2020, oder?
Ungefähr. Bei WDR4 haben wir immer mal die Top 444, wo wir also dann en bloc durchmoderieren und spielen. Also nicht einer, sondern mehrere. Das macht doch mal einfach alle 180 Vorträge am Stück Weltrekord. Das wäre mal die Idee, einfach 3 Wochen später wieder ab.
Der Trick ist an der Sache, zum Beispiel, ich fahre gerade Kanaren, so. Und zwar fahren wir Gomera nicht an, aber ich mache ein bisschen La Gomera. So, jetzt hast du da die im Süden La Gomeras diese spezielle Gesteinsformation Los Organos, so eine Basaltformation vulkanisch. Und als ich mir die angeguckt habe, fiel mir zum Beispiel auf, dass man solche Formationen auch auf Island findet, ich wusste auch wo, und dass die Hallgrímskirkja, die Kirche in Reykjavik, diese Strukturen aufnimmt. Also verbinde ich das, ziehe aus den einen Vortrag Bilder raus, kombiniere das, verweise auch darauf und mache diese Querverweise. Und dann merkst du schon, dann muss ich halt wissen, aus welcher meiner Präsentation, wo finde ich dieses Bild, diesen Querverweis, diese Dinge. Und das kriege ich ganz gut hin, dass ich wirklich aus diesen 180 Dingern fast mit relativ wenig Klicks in der Tat da drauf komme. Also schon alles ganz gut hinterlegt und ganz gut vernetzt, aber das ist eine Herausforderung, eindeutig.
Und schon haben wir wieder unseren Bildungsauftrag erfüllt.
Ja, das machen wir sowieso. Bedingt durch den Dauerlockdown sind wir die Einzigen, die noch einen Bildungsauftrag erfüllen.
Und das ohne GEZ-Einnahmen, siehst du?
Ja,
es
ganz
ist immer das Gleiche hier.
Ich fand das, gesagt, das Arte unter dem Podcast.
Ja, hör mal.
Du musst, aber nur manchmal.
Ich fand das schon faszinierend bei meiner Tour vor Beginn der letzten Ferien, der Osterferien. Mhm. Hinten in der Lanai-Bar auf Aida Perla, Kinder mit Laptops, mit Landnetz. Mhm. Und keine Ahnung, Bord WLAN. Die saßen da und die waren schulpflichtig. Und ich dachte mal, was machen die hier? Und da sagten die Eltern zu mir, die machen gerade Homeschooling.
Nein.
Ja. Weil die Eltern sich gesagt haben, das ist scheißegal, wo die Kinder Schule machen. Die gehen sowieso nicht mehr in den Laden hinein. Also kann ich das doch auch draußen im Sonnenschein machen, auf den Kanaren. Und daneben saß der Vater und hatte seinen Laptop an und er machte gerade Homeoffice.
Ja, so ist es richtig.
Und so, ja. Es war faszinierend. Und da dachte ich mir irgendwo, so doof ist das nicht.
Ja, ich mache auch bald Home-Studioing.
Ne? Ja, das zum Beispiel, kannst du auch. Ja, genau. Deine 4 Minuten Pinkelpause kannst du auch vom Board abfahren.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Ich meine, es geht ja wirklich heute schon, es gibt jetzt mittlerweile schon Technik. Ich beschäftige mich gerade damit ein bisschen. Da brauchst du ein Tablet und ein Smartphone und damit machst du eine Radiosendung. Das heißt, das nächste Mal, Bastian, wenn du irgendwo zu spät kommst, Hauptsache, du hast dein Laptop und dein Smartphone dabei und machst einfach aus dem Zug die Sendung. Ich meine,
du wirst lachen. Also als ich in dieser Vollsperrung da stand und gar nichts mehr ging, bin ich live ins Radio aufgeschaltet worden. Aber es gibt natürlich so gewisse Sachen wie ein Verkehrsservice und so weiter, das ist so zeitaktuell, da kann man dir nicht vorher eine Mail schicken mit den Infos und so weiter. Das kannst du beim Wetter machen, da kommt es jetzt nicht auf 3 Minuten an, aber beim Verkehrsservice wird ja, während du liest, werden Meldungen noch reingenommen und rausgenommen und aktualisiert. Und deswegen ging das in der Tat da nicht. Aber ich bin in der Tat so ausgestattet, dass ich hier mit einer App, die ich auf einem Rechner und auf dem Tablet habe, in der Tat mich live aufschalten kann. Da muss aber jemand die Technik bedienen.
Ja,
aber das geht schon und das mache ich auch manchmal. Also jetzt im Mai habe ich so 2, 3 Termine, bei denen ich dann quasi zugeschaltet werde für gewisse Sachen. Und ich habe einmal co-moderiert, also die Kollegin stand im Studio und ich war an dem Abend dann später beim Quizduell als Kandidat für WDR 4. Und da habe ich die Frühsendung mitmoderiert aus dem Motel One live. Das geht schon und das hört kein Mensch. Also das klingt natürlich. Ja mittlerweile mit den die Mikros sind ja auch so billig geworden.
Ja.
Deswegen, also das ist mittlerweile ja alles gut erschwinglich.
Es gibt ja auch so einen anderen Radiosender noch in Hessen, der macht das jeden Morgen in der Morningshow. Da sitzt ja nur noch einer im Studio und die anderen sind zu Hause.
Richtig, FFH, wir können das ja offen sagen. Ich habe das auch gehört und ich meine, am Ende sind es Kollegen. Ne? Und ich finde in der Tat, man hört das nur, wenn man sehr genau hinhört und ich glaube auch nur, wenn man es eigentlich weiß. Ich glaube, sonst hätte ich immer gedacht, dass mit meinem Stream oder mit meinem Radio gerade was nicht stimmt.
Und die arbeiten übrigens mit dem gleichen Programm, mit dem wir gerade arbeiten hier.
Siehst du mal.
Ja? Und mit diesem arbeite ich ja auch im Sender. Also ab und zu war es ja auch mal der Fall gewesen, dass ich am Wochenende mal nicht da war, aber ein Kollege. Und der hat mich dann aufgeschaltet sozusagen. Genauso wie jetzt. Ich saß hier bei mir zu Hause im Studio und klick, Regler hochgeschoben, zack, waren wir damit gepaart.
Das finde ich so wahnsinnig. Weil, also weißt du, ich habe noch Bandmaschine gelernt damals.
Ja, ich auch.
Und das ist so krass, dass mittlerweile, ich habe so ein Mini-Mikrofon, das kannst du aufs iPhone oder auf Android auch einfach draufstecken. Mhm. Das hat die bessere Qualität als das Mikrofon, das ich mir wirklich für noch relativ teuer Geld vor 3 Jahren gekauft habe. Und das ist so groß wie ein Daumen. Wahnsinn, was da passiert ist. Und ja, wie toll, dass das auch so günstig geworden ist einfach mittlerweile.
Also das funktioniert sogar von Bord. Also wir machen ja den Broadcast, dann teilweise immer beide diese Live-Recordings machen. Das kannst du wirklich, wenn ich ein gutes, stabiles Landnetz habe, kann ich das von Bord machen. Das ist kein Problem.
Ja.
Funktioniert.
Mal sehen, wenn ich wieder an Bord bin und dann werde ich mal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Den Koffer für die Technik habe ich schon, kann nichts passieren.
Na dann.
Dann, meine Lieben, würde ich mal sagen, wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde angekommen.
Boah. Ja, nein, wir können nicht jetzt aufhören. Weiter.
Dann mach dann weiter. Komm, was ist
das? Ja, wir waren in 3 Wochen. Machen wir Bänder 2.0.
Genau. Da sind wir wieder bei der Bandmaschine. Ach nee, das war was anderes.
Genau.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat gerne, sehr, sehr gerne, viel Spaß gemacht.
Bastian, danke schön, dass du Gast warst. Vielen, vielen Dank, Bastian Bender. Und ihr könnt ihn hören. Wann immer unter der Woche auf WDR 4, oder?
Genau, also jede 2. Woche nachmittags bei WDR 4 und immer mal wieder am Wochenende bei HR3.
Das freut uns.
Und der Podcast Pendlerglück.
Genau, das machen wir auch noch. Und Michael hören wir bald wieder und zwar noch nicht vom Schiff, aber wir werden bald wieder connected sein, wenn du wieder auf der Perla bist und dann gibt es die nächste Runde. Vielen Dank an euch beiden und ich möchte mal für den nächsten Podcast schon mal den Hinweis geben. Wir werden nämlich dann Rosita Leon zu Gast haben. Rosita, der eine oder andere kennt sie noch als Astrologin, als Edutainerin natürlich von den Schiffen und sie wird unser nächster Gast sein hier im Podcast und da freuen wir uns ganz besonders drauf, zumal sie Residentin in Dubai ist und das ist nochmal ganz spannend, weil Dubai ist ja auch, na, sag mal, ein schöner Hafen, wo die AIDA hinfährt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.